Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Mutlos, bieder, harmlos, betulich. Vier Adjektive für einen Gegenstand und der Gegenstand ist der Schweizer Spielfilm. Solche Ausdrücke waren zu lesen im Vorfeld der 45. Solothurner Filmtage, die letzten Donnerstag zu Ende gingen. Und heute haben wir im Kulturstammtisch die Gelegenheit zur Gegenprobe. Zu Gast heute Franziska Oliver, Filmspezialistin, und Michael Sennhauser, Filmredaktor von Schweizer Radio DRS. Mutlos, bieder, harmlos, betulich. Wenn Sie nun diese Filmtage Revue passieren lassen, die Filme, die Sie gesehen haben, Michael Sennhauser, passt dann die Kritik?
Das wäre etwas zu harsch. Ich habe Spielfilme gesehen, die ja mutlos waren sie auch nicht alle. Es gab sogar mindestens einen, der war ziemlich mutig. Das war ein Film aus der Westschweiz, Coeur Animal von Severin Cornamusa. Bieder war eigentlich kaum einer der Spielfilme wirklich. Die meisten haben sich Mühe gegeben, kann man sagen, aber das Mühe geben fällt natürlich auch schon ein bisschen unter die Kategorie mutlos. Es gab wenige Filme dieses Jahr in Solothurn bei den Spiel- und bei den Dokumentarfilmen, bei denen man gesagt hätte, ja, die haben mich total begeistert. Also es war ein Jahrgang, der hat mich nicht wirklich überrascht. Es gab zwei, drei Höhepunkte, die waren aber nicht so hoch wie auch schon.
Über die einzelnen Filme werden wir noch reden. Franziska Oliver, wie ist es Ihnen ergangen?
Bei mir war es ein bisschen anders, weil bei mir war es eine neue Begegnung mit dem Schweizer Film, nachdem ich 2 Jahre im Ausland war und habe aber im Vorfeld schon viel von dieser Krise des Schweizer Films gehört. Auch im Ausland habe ich mir Podcasts von euch allen angehört und war ein bisschen vorbereitet. Mhm. Und war dann erstaunt, doch auf eine Handvoll Filme zu stoßen, die ich ganz toll fand, wirklich toll. Und andere habe ich schon im Kino gesehen im Vorfeld, zum Beispiel Der Fürsorger, das wäre jetzt bieder. Bilanz durchzogen mit Highlights.
Mhm. Ist das nicht jedes Jahr so?
Eigentlich ist es jedes Jahr so, nur kann man sich natürlich noch an Jahre erinnern, da gab es Filme, über die man wirklich gestaunt hat. Mhm. Ich erinnere zum Beispiel an das Jahr, als Nachbeben von Stina Fehrenfels, der Eröffnungsfilm war, ein fast schon visionärer Film, der hat die Bankenkrise sozusagen vorweggenommen. Jedenfalls ein Film, bei dem sich das Publikum schon nach dem Eröffnungsabend in mindestens 3 Haufen geteilt hat. Leute, die begeistert waren, solche, die fanden, was geht uns das Leben dieser Bankleute überhaupt an? Mhm. Und Leute, die gar nichts damit anfangen konnten, weil sie einfach die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt hatten. Das fällt dieses Jahr ziemlich flach. Also einen visionären Film habe ich nicht gesehen.
Ja, Stina Wehrenfels, also ich muss da was dazu sagen auch. Der war so präsent in diesem Jahr, weil man immer wieder daran gedacht hat, ja, also Schweizer Film und Themen, die Schweizer keine Themen finden wollen oder nicht aufgreifen. Stina Wehrenfels hat etwas vorausgenommen, das noch derart aktuell ist. Hm. Ich habe jeden Tag an ihren Film gedacht und wünschte mir, dass man diese Themen weiterhin aufgreift.
Ja. Ist natürlich auch kein Wunder, es gab ja eine Einstiegsbrücke, der Eröffnungsfilm von diesem Jahr, Zwerge sprengen von Christoph Schertenleib mit Michael Neuenschwander in der Hauptrolle, war schon fast eine Reprise, weil Michael Neuenschwander eigentlich fast die gleiche Rolle spielt, nämlich diesen Finanzjongleur. Das Erstaunliche daran ist, dass Schertenleib sein Drehbuch eigentlich lange vor Nachbeben geschrieben hatte. Also Michael Neuenschwander hat im Prinzip die Rolle, die Christoph Schertenleib ihm auf den Leib geschrieben hat, bei Stina Wehrenfels als Premiere spielen können. Also diese Brücke steht dann schon im Raum.
Kein Wunder, kommt man also immer wieder auf diesen Film zurück. Bleiben wir noch ganz einen kurzen Moment bei der Kritik, bevor wir dann zu den einzelnen Filmen kommen. Es würde mich trotzdem interessieren, also die Kritik, die kommt ja von irgendwo her. Also irgendeinen Grund muss es doch geben dafür.
Ja, die Kritik kommt natürlich aus der Provokation, die in den letzten Jahren aus Bern gekommen ist, also mit der Politik von Pascal Couchepin und Nicolas Bidot, dem obersten Filmförderer der Schweiz. Und dieser Forderung nach Popularité, die eine Hälfte der Popularité, Qualité, hat natürlich die Filmbranche immer versucht zu reagieren darauf. Und was heißt Popularität? Also was sind populäre Filme? Sind das jetzt die, die möglichst viele Leute sehen wollen? Oder sind das Filme, die möglichst viele Leute verstehen? Und die Versuche, solche populären Filme zu machen, sind ja zum Teil eben dann in diesen Kanal eingemündet, eben wie auch der Fürsorger, Filme, die eben heute bieder wirken, weil sie eigentlich eine Formel wiederholen, also etwas, von dem man gedacht hat, das könnte erfolgreich sein, aber Formeln funktionieren fast nie.
Heißt das eigentlich ein zu festes Setzen darauf, dass ein Film mal wirtschaftlich Erfolg haben wird, also ein merkantiles Denken an und für sich?
Auf jeden Fall, also Stichwort Primatwirtschaft. Mhm. Überall muss es ein Geschäft sein und das wird ja auch aufgegriffen von Filmvertrieben, von Verleihern, die mit dem Wort Erfolg hausieren, also wirklich inflationär, ja, Erfolgsregisseurin, Erfolgsschriftsteller, Erfolg, Erfolg, auf bis es einem zu den Ohren rauskommt, finde ich schrecklich, aber eben Krise. Schweizer Film in der Krise. Ich finde, die Schweiz ist ja auch Romandie, vergessen wir das nicht. Und von daher kommen einige großartige Filme in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahren und auch jetzt noch im Kino sind und ins Kino kommen. Ja, ein deutsch-schweizer Spielfilm, das strahlt, wie Michael es schon erwähnt hat, sicher die Filmförderung ab. Und dann denke ich auch noch, es hat was mit unseren Talentschmieden zu tun, wo es gibt sehr viele Ausbildungsstätten für junge Leute. Es ist geil, Regisseur zu werden. Das ist so ein bisschen, das steht im Raum. Man will Filme machen, nicht? Und dann gibt es viele, die den Beruf Filmemacher haben, aber an der Berufung, dünkt mich, fehlt es dann wirklich. Und ich frage mich auch, was vermitteln die Leiterinnen und Leiter dieser Talentschmieden den jungen Leuten, was wir dann viel später kritisieren an Manko, nämlich die Dringlichkeit, die Haltung und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt die Krise des Filmjournalismus. Ja, ich habe hier auch gehört, dass es immer weniger Journalisten in Solothurn hätte, die immer weniger produzieren können für ihre Zeitungen. Und es fehlt natürlich der Mut zur Kontroverse und zum Risiko auch dort. Das ist aber zum großen Teil hausgemacht oder landesgemacht. Es fehlt ja auch an Mut in der Politik, in der Gesellschaft. Und die Tendenz im Journalismus war vor vielen Jahren weg mit den Spezialisten, her mit den Allroundern.
Und da haben wir das Resultat.
Und das haben wir jetzt, nicht?
Wobei ich sehe den direkten Zusammenhang zwischen der Krise im Filmjournalismus und der möglichen Krise im Filmschaffen eigentlich nicht. Denn die Schweizer Journalisten haben den Schweizer Film immer auf die eine oder andere Seite begleitet. Mal wohlwollend, mal wieder weniger. Das kippt alle 10 Jahre. Wir sind im Moment wieder in einer Gegenbewegung. Also man schaut dem Schweizer Film wieder ein bisschen härter auf die Finger als auch schon. Mhm. Das tut aber auch Not. Was mir eher auf, ja, zwischendurch ist es auch nötig. Also manchmal macht man ein bisschen zu schnell Daumen rauf oder Daumen runter. Aber was mir aufgefallen ist, wenn wir hier von den Spielfilmen reden, das sind ja nicht eigentlich die Nachwuchsregisseure. Also die meisten Spielfilme, die hier gelaufen sind, stammen von Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie das Handwerk zumindest im Griff haben, wenn auch nicht immer genau gleich. Mhm. Und unter den Kurzfilmen, wo sich eigentlich der Nachwuchs tummelt, habe ich ein paar ganz großartige gesehen. Also es gibt durchaus Leute, die haben Biss und Visionen und Ideen. Das ist zum Beispiel ein kleiner Film, Nilu von Amir Hams. Das ist Geschichte einer Iranerin, die unbedingt in die Schweiz möchte. Ist eine junge Frau, gut gebildete Frau, möchte in der Schweiz, kauft bei einem Straßenhändler einen Sprachkurs, lernt diese Sprache, kommt nach Zürich mit dem Geld, das sie von ihrer Großmutter kriegt und kein Mensch versteht sie da. Und dann stellt sich heraus, die hat einen Rätoromanisch-Kurs gemacht. Kann natürlich Rätoromanisch, die Zürcher halten das für Türkisch oder Arabisch. Ein sehr witziger, kurzer Film.
Sie haben vorher noch etwas gesagt, Michael Sennhauser, auf das ich noch ganz kurz zurückkommen möchte, bevor wir dann wirklich tatsächlich bei den Filmen ein bisschen nachgucken, nach Themen, nach Inhalten auch. Eine Reaktion auf die Filmpolitik. Das heißt, wenn sich jetzt irgendwie die Presse so hinstellt und sagt, was da abgeliefert wird, ist betulich. Ivo Kummer hat auch eingestimmt in diesen Chor. Er hat vor dem Festival gesagt, das erinnere ich ihn alles ein bisschen an das Kino der Großväter. Meinen Sie, er möchte damit Politik machen?
Ja, natürlich. Ivo Kummer hat ja in den letzten Jahren immer das Gegenprogramm zu Nicola Bido entworfen. Er hat immer das, was Bido als Programm verkündet hat, in Frage gestellt. Ivo Kummer war immer der große Verteidiger des klassischen Autorenfilms, des Cinéma d'auteur, wo alles aus einer Hand kommt und eine einzelne Vision dahinter steht. Dass das ein bisschen überholt ist, das weiß auch Ivo Kummer. Er ist schließlich auch selber Produzent und er weiß auch selber, dass Film ein kollaboratives Medium ist, also dass längstens diese Idee des Cinéma Coppola mit einem einzigen Genie hinter der Kamera nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber als Gegenprogramm kann Ivo Kummer natürlich wunderbar Parolen rausgeben, die danach aufgenommen werden. Und Nicola Bido hat seine Popularität natürlich ziemlich schnell verspielt, indem er einfach den Erfolg nicht brachte, der einst erwartet wurde.
Den er auch verkündet
und
hat, muss man
jetzt
sagen.
Jetzt gibt Ivo Kummer natürlich ein bisschen die Richtung vor und dann wird in die gleiche Richtung auch geprügelt. Das kann man nicht anders sagen.
Immerhin ist Ivo Kummer einer, der über die Jahre nie einen Hehl aus seiner Haltung gemacht hat, die sie immer kundgetan hat, im Gegensatz zu anderen, die sehr viel zurückhaltender waren und eben den Mut, so outspoken so zu sein, nicht hatten. Und das muss ich ihm hoch anrechnen. Finde ich toll, weil da kann man ja reagieren dran, man kann sich reiben dran, wenn man will, aber es muss schon mal ihm klar gesagt werden.
Ja, man muss sich auch im Klaren sein darüber, dass sich Nicola Bido und Ivo Kummer in der Regel abgesprochen haben in den letzten Jahren. Genauso wie dieses Jahr bei der Eröffnung natürlich die Reden aufeinander abgestimmt waren, die ergänzen sich. Da wird auch Filmpolitik vorgespurt und gemacht, das gehört zum Spiel. Also das Ganze ist Öffentlichkeitsarbeit von allen Seiten und man spielt sich gegenseitig in die Hände.
Man spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Also, Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sprechen über die vergangene Ausgabe der Solothurner Filmtage. Es waren die 45. Solothurner Filmtage. Zu Gast sind Franziska Oliver und Michael Sennhauser. Jetzt kommen wir doch mal zu diesen Filmen, die da zu sehen waren. Bleiben wir bei den Spielfilmen im Moment. Gab es denn wirklich etwas Tolles zu sehen? Michael Sennhauser, Sie haben gesagt, nicht so richtig. Bei Ihnen,
Franziska? Ich finde, es gab drei Filme, die finde ich schon ziemlich gut. Und vor allem Cœur Animal, der Erstling von Séverine Cornamusas. Dann auch Verso, ein Genrefilm, ein Policier von Xavier Ruiz, der vor Jahren hier einmal mit einem ganz, so war dieser einfachen Projekt, mit Neutre begeistert hatte. Und jetzt einen hochstilisierten Film, sehr gestalteten Film gemacht hat, der mir großen Eindruck gemacht hatte, mit Carlos Leal in einer tragenden Rolle. Und ein dritter aus der Romandie wurde hier schon erwähnt, La Guerre Finie, von der das die Problematik der Auswanderung, Einwanderung in die Schweiz behandelt, schön gespielt ist, Schauspieler ganz toll geführt sind, gestalterisch wirklich schön ist. Ich frage mich nur, wer will den sehen im Kino? Hat er wirklich Chancen für eine gute Auswertung? Und noch für die den Deutschschweizer muss man auch was zugutehalten, im Sog der Nacht. Der ist bereits gefloppt an der Kinokasse, auch ein Erstling von Markus Welter. Drei junge Leute, die machen einen Banküberfall und das große Drama nimmt seinen Lauf bis zum fatalen Schluss. Ein Film, der wirklich auch einen Sog hat, der nicht abbricht, im Sog der Nacht. Durchaus eine Entdeckung für eine zu spät gekommene, zum Schweizer Filmjahr wie mich. Und mein Lieblingsfilm hier, der war kein Schweizer, der war Lourdes von Jessica Hausner, der auch hier gelaufen ist, aus Österreich. Im Rahmen der Koproduktion war das.
Oder nicht immer, das ist ein rein österreichischer Film, das ist eingeladen, über die Grenze zu schauen. Ja. Jessica Hausner ist natürlich auch keine Newcomerin, das ist ihr dritter großer Film, der ist in Venedig gelaufen. Aber ich glaube auch die anderen Beispiele, die Sie angesprochen haben, sind alle irgendwie symptomatisch. Nehmen wir zuerst einmal den mutigsten und eindrücklichsten Film, Cœur Animal von Séverine Cornamusa. Das ist ein unglaublich starker Film. Im Zentrum steht ein ziemlich tierischer Alpenbauer, der seine Frau vergewaltigt, der mit den Tieren netter ist und sogar mit den Tieren eher redet als mit seiner Frau. Eine Berggestalt, wie man sie eigentlich kaum mehr erwartet hätte in der heutigen Zeit. Es gibt dann eine Wandlung in der Mitte des Films, die ein bisschen abrupt kommt. Das Ganze geht auf einen Roman zurück, der offenbar, habe ich mir von Westschweizer Kolleginnen sagen lassen, etlich subtiler aufgebaut ist, aber der Film hat eine Wucht, gerade dadurch, dass er dermaßen plakativ die zwei Seiten präsentiert. Das ist filmisch eine Glanzleistung, das ist eine vielversprechende Regisseurin, aber der Film ist für sich genommen noch kein Meisterwerk, weil er in mindestens zwei Teile zerfällt. Es fehlt ihm auch eine Vorgeschichte. Also ist irgendwie typisch für die tollen Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Sie sind alle nicht so toll oder so makellos, dass man einfach sagen kann, die bleiben stehen. Das ist ein Beispiel für ein vielversprechendes Talent, das etwas Wuchtiges in die Landschaft gestellt hat, wenn man sagen muss, ja, ich möchte den nächsten Film von ihr auch sehen.
Also das will heißen, dass an und für sich die Filme, die herausgeragt haben, nicht ganz überzeugt haben.
Ja, und schon. Hier ist noch so ein kleines Thema versteckt. Die Erstlingsfilme, die sind sehr oft Überraschungen, die kommen mit einer Wucht da. Da hat sich gestaut sehr viel Wissen, sehr viele Emotionen, sehr viel Nachdenken über, wie man einen Stoff verfilmen will bei den jungen Cineasten, Cineastinnen. Die Krise, die ist ja, wie auch schon festgestellt, viel eher bei den gestandenen Spielfilmmachern, denen ja die Stoffe ausgegangen sind, offenbar. denen die Ideen ausgegangen sind. Erstlinge hat sie immer tolle gehabt.
Ja. Liegt's denn an den Personen selber?
Nein, es liegt vor allem an den Erwartungen, glaube ich. Ein gutes Beispiel ist Christoph Scherbenleib mit Zwerge sprengen. Das ist ein relativ altes Drehbuch aus seiner Küche, das ziemlich originell ist eigentlich, angesiedelt im Emmental, der Film. Eine Pfarrersfamilie, die über ihre Probleme nicht redet, sondern sie einmal im Jahr wegsprengt, indem sie Gartenzwerge in die Luft jagen. Das Drehbuch ist ungefähr 10 Jahre alt und es erinnert an die Zeit, in der Christoph Scherbenleib seine frischen Spielfilme gemacht hat, die einen damals überrascht haben als etwas Neues. Und die Erwartungen an Christoph Scherbenleib, die sind natürlich in diesen 7 Jahren irgendwie gleich geblieben. Man möchte wieder diese Frische haben, dass der Mann älter geworden ist, anders arbeitet, anders denkt, vielleicht auch ruhiger geworden ist und dass ein 7 bis 8 Jahre altes Projekt natürlich auf eine Weise reift, die einen nicht mehr auf die gleiche Weise überrascht, liegt auf der Hand. Ich glaube, das ist das Problem des Arbeitstempos auch in der Schweiz. Also die Leute werden oft festgenagelt auf ihren ersten oder zweiten Film und dann misst man die Filme daran. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man gestandene Leute hat, die Filme machen, die oft bei sich selber abkupfern müssen. Mit der Zeit hat jede Regisseurin eine Methode, eine Handschrift und die kommt dann auch wieder.
Nur dass die Leute an ihren ersten Filmen noch guten Ideen messen, das kommt ja auch sehr stark von der Vermarktung ihrer Filme, weil auf den Postern, den Plakettchen, den Broschüren wird ja immer dann mit dem vergangenen Erfolg hausiert. Das ist dann die Schwierigkeit.
Einerseits nicht? Ja, andererseits bei Christoph Scherbenleib, da kann man mit dem vergangenen Erfolg nicht hausieren, der liegt schon zu lange zurück. Das große Publikum erinnert sich nicht daran. Ich glaube, das hat dann wieder mit dem Fachpublikum und uns hier in Solothurn zu tun, mit der Tradition, dass man sich zurückerinnert. So funktioniert es ja in der Kinokasse eigentlich nicht. Die Erinnerung des Publikums reicht höchstens 2 Jahre zurück.
Ja, man kann Tannöd aber nicht mit Herbstzeitlosen bewerben, zum Beispiel.
Nein, das ist klar ein
das
Fehler.
Das wurde so gemacht, ja.
Bettina Oberli,
und Bettina Oberli zur Erfolgsregisseurin stilisiert, wegen des Fernsehfilms, der ein Kinofilm geworden ist und sehr viel Appeal hatte für sehr viele Leute, eben Herbstzeitlosen. Und dann, das ist ein bisschen zum Scheitern verurteilt im öffentlichen Empfinden.
Nun wünscht sich ja Nicola Bido, der Chef der Sektion Film beim Bundesamt für Kultur, immer einen Spielfilm, der wirklich als großer Renner fungieren kann beim großen Publikum. Hat es denn das mal zu sehen gegeben? Also nein. Gerade dieser angesprochene Scherbenleib.
Nein, das Verblüffende ist auch hier wieder, wir haben ja zum Glück die Unterschiede zwischen Deutschschweiz, Westschweiz, italienische Schweiz und rätoromanische Schweiz und die kommen immer wieder auf verblüffende Weise zum Vorschein, auch in Solothurn. Die 2 Filme, die Sie schon angesprochen haben, La Guerre Fini von Mikko Panov, das ist dieser Film über die Einwanderer, die Flüchtlinge aus Mazedonien, Serbien, Albaner, die in die Schweiz flüchten und wieder zurückreisen, der kam in der Westschweiz extrem gut an, bei den Westschweizer Kollegen, auch im Radio, in der Presse. Das ist ein Film, der auch in der Westschweiz zum Teil gedreht wurde mit Neuenburger Geld. Die Deutschschweizer, die finden das kitschig, platt, plakativ. Die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Während Zwerge sprengen in der Deutschschweiz relativ gut ankam, diese Emmentaler Geschichte, nicht bei allen gleich, aber die Westschweizer haben das einhellig verrissen. Die haben das überhaupt nicht verstanden, nur schon den Dialekt nicht. Mit den Untertiteln funktioniert es nicht. Die Tessiner fanden das auch nicht großartig. Dann gibt es den Tessiner Spielfilm, Synesthesia, mit Melanie Wieniger drin. Der ist auch unterschiedlich gut angekommen, bei den Deutschschweizern überraschend gut. Die Tessiner Kollegen haben mich dann aufgeklärt, das liegt an den guten Untertiteln, weil das, was die Leute da sprechen, das ist Unsinn. Also es gibt viele Facetten, die hier in Solothurn zusammenkommen und Spaß machen, aber am Kino ist das ein Problem.
Etwas anderes, was mich noch interessieren würde, Ivo Kummer hat sich mehr Authentizität gewünscht, mehr Themen, die den Regisseuren wirklich am Herz liegen, dass man auch merkt, da ist Herzblut dahinter. Das ist nicht nur auf irgendein Förderprogramm des Bundes hingeschrieben. Haben Sie solche Filme gesehen, Franziska
Oliver? Nein, ich habe mich natürlich auf die eher größeren Spielfilme konzentriert. Es ist sehr wohl möglich, dass sich im Solothurner Programm noch andere Sachen verborgen haben, die ich leider nicht gesehen habe. Im Dokumentarfilm, dem seit jeher starken Form des Schweizer Films viel eher vielleicht, aber nein.
Dokumentarfilm ist angesprochen, eigentlich die Welt, die im Schweizer Film scheinbar besser funktioniert, über die Jahre hinweg, war auch schon mal zwischendurch nicht unbedingt so, aber dieses ganz eindeutig ein Jahr des Dokumentarfilms.
Ja, es ist ein Jahr des Dokumentarfilms, wie jedes Jahr ein Jahr des Dokumentarfilms ist im Schweizer Film. Und ich habe dieses Jahr leider viel zu viele Dokumentarfilme gesehen, die eigentlich der Standardformel folgen, die 52 Minuten lang sind oder 45, also klassische Fernsehformate. Ich habe viel zu viele gesehen, die brav mit einem Text über- oder unterlegt sind, der erzählt, worum es eigentlich geht. Die meisten von denen bringen ihr Anliegen recht gut unter die Leute, aber nur wenige von ihnen haben den langen Atem, dass ich mir das im Kino angucken möchte, und nur wenige von ihnen schaffen etwas mehr als Informationen rüberzuschaufeln. Es gibt schon zwei, drei, die mich direkt berührt haben. Das hat aber oft auch mit dem Sujet zu tun oder mit der Art, wie die Leute das angehen. Ein Beispiel ist ein Film über einen blinden Musiktherapeuten. Der Film heißt
Sardino dei Suoni.
Ja, also der Garten der Töne eigentlich. Mhm. Und da ist schon die zentrale Figur sehr berührend, und der Film schafft es mit der Tonspur, mit einer relativ einfachen Stereotonspur und Schwarzblenden zwischendurch, diesen Übergang zwischen dem Sehen und Hören immer wieder verständlich zu machen. Die Kinder, das sind zum Teil autistische oder schwerstbehinderte Kinder, die bei diesem Mann in Behandlung sind, da kommt sehr viel direkt von der Leinwand an Leben herüber. Das ist ein Film, da merkt man, da ist Leidenschaft dahinter, auf jeder Ebene. Mhm. Und das ist auch kein Fernsehfilm.
Dem möchte ich gleich ein Geschwister hinzufügen. Und diese Schwester oder dieser Bruder heißt Home Recordings. Ist auch ein langer Dokumentarfilm. Ich habe die kurzen kategorisch gemieden, weil ich will hier kein Fernsehen sehen. Und ich wünsche mir auch eine stärkere Entflechtung von Kino und Fernsehen. Item. Home Recordings, eine finnische Filmemacherin, ist zwar ihr Erstling, verheiratet mit einem Musiker, der neue Musik macht, ein Holländer. Die beiden leben mit ihren Kindern in Holland, haben eine Ehekrise und behandeln diese Krise vor der Kamera. Und zwar sehr respektvoll, schon fast zärtlich reden sie darüber vor der Kamera. Der Rest des Films ist ihr Leben zu Hause. Und auch hier ist die Musik, der Ton wunderschön, weil er macht neue Musik im Bereich zwischen neuen Liedern bis zu Oper. Und die Musik zwischendurch, die ist Balsam für Ohren und Seele. Und wie die zwei liebevoll ihre Krise hier ausbreiten, öffentlich, ohne dass es jemals voyeuristisch wäre, das finde ich schon hohe Schule. Nur, der wird im Kino nicht gezeigt werden.
Tönt aber faszinierend, wie eine humanisierte Version von Big Brother. Little Brother.
Ja, nein, das wirklich, ganz hat mich... war gebannt vom ersten bis zum letzten Moment, fand ich ganz toll.
Sonstige Dokumentarfilme noch, die Ihnen aufgefallen sind?
Ja, Unser Garten Eden. Also ich war kurz an der Diskussion, No Politics, Please, We're Swiss, wo es ums Politische im Schweizer Film ging, ist es noch da, ist es nicht da, warum nicht. Und dann habe ich Unser Garten Eden gesehen am Abend, das ist der Film über einen Schrebergarten, Bottigen Moos heißt das, glaube ich, außerhalb von Bern. Und da gärtnern und festen viele Migranten, Migrantinnen, und der Autor, auch einer mit einem klingenden ausländischen Namen, nämlich Mano Khalil, erzählt die kleinen Geschichten dieser Leute, die dort versammelt sind, die Konflikte, der Aufseher, der ein Italiener ist oder der Präsidente und sich als ein kleiner Berlusconi sieht dort. Und er schafft es, Tragik einzufangen, er schafft es, die Themen Auswandern, Einwandern, Zusammenleben in der Schweiz, Ehen, Eheprobleme, andere Bräuche und Sitten in diesen Garten Eden einzufangen. Das finde ich wirklich ganz stark, sehr beeindruckend.
Und dann gab es natürlich noch den Film Bödeler von Guy Taxel, den designierten Kandidaten für den Publikumspreis. Der zeigt sehr schön auf, wie sich manchmal Kritik und Publikum wieder nicht einig sein können. Wir sehen an diesem Film vor allem die Probleme, die Fehler, die Sachen, die nicht funktionieren. Das Publikum sieht diese stampfenden, tanzenden, begeisterten Leute in der Innerschweiz, nicht nur in der Innerschweiz. Das Publikum geht mit der Tonspur, die sehr schön gestaltet ist. Ich sehe dauernd die Fehler, die Leute neben mir sind begeistert. Das ist ein sehr lebendiges Beispiel für das, was im Schweizer Dokumentarfilm zurzeit möglich ist. Guy Taxel ist auch kein junger Hase, sie hat schon etliche Filme gemacht. Bödeler ist faszinierend als Schulbeispiel dafür, wie Filme auf verschiedenen Ebenen komplett anders ankommen können.
Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Franziska Oliver, Michael Sennhauser, noch ganz kurz in einem kurzen Satz als Fazit: Es geht dem Schweizer Film also wie immer durchzogen.
Ja, es geht ihm durchzogen. Er bekommt ja auch nicht so viel Geld wie andere im Ausland.
Zum Beispiel in Dänemark.
Zum Beispiel in Dänemark, ja. durchzogen und es lässt sich immer wieder viel ablesen. Ich finde, man soll in Solothurn Filme schauen, man soll viele schauen, wie das Ivo Kummer auch wünscht. Und es ist ein anderes Filmeschauen hier, als es ist im Kino, weil man eben mal ein etwas Mittelmäßiges auch gut verträgt. Im Kino hat man dann so und so viel bezahlt und dann ist man ziemlich sauer und ja. Und es fällt einem ja immer wieder was auf. Ja. Und das ist auch wertvoll an diesen Filmtagen, an einem Festival. Sonst, das ist ja kein Festival, das sind Filmtage, nicht? Das ist die Schweizer Werkschau. Was einem auffällt, wie zum Beispiel, es gibt viele klingende Namen von Ausländern, schön klingende Namen, die Schweizer Filme realisieren, finde ich toll. Das Multikulturelle in der Schweiz, Namen wie Vadim Jendreko, wie Mitko Panov, wie Manu Khalil, wie Alexandre Jordaschescu, wie Kit Hung. Die machen Schweizer Filme oder Filme über die Schweiz. Das andere, was ich festgestellt habe, das Landleben, was Erich Lang ja seit 30 Jahren abbildet und sorgfältig erforscht in seinen unabhängig produzierten Filmen, das ist jetzt so als Sehnsucht nach dem ursprünglichen, dem als intakt wahrgenommenen, stressfreien, im gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Ist sicher eine Antwort auf die Entfremdung in unserer Arbeitswelt. Das habe ich als Tendenz sehr stark wahrgenommen dieses Jahr.
Michael Sennhauser?
Ich würde sagen, der Schweizer Film lebt. Wir haben den Herbst bereits hinter uns. Der Winter ist auch schon fast vorbei. Ich freue mich auf den Frühling des Schweizer Films. Der kommt bestimmt.
Und den Frühling, den sehen wir eventuell im Jahr 2011 und wenn nicht, dann im Jahr 2012. Das war der Kulturstammtisch mit Franziska Oliver und Michael Sennhauser. Unser Thema heute, die 45. Ausgabe der Solothurner Filmtage. Mein Name ist Eric Facon und als nächstes hier die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.